So, wir starten in die zweite Runde. Ezechiel 2. Wir müssen, oftmals wurde der Fehler gemacht, was auch wir gemacht haben am Anfang, wir haben nur über die Säbel gelehrt. Und so nach und nach haben wir einfach festgestellt, Ahab und die Säbel ist immer ein Paar. Die Säbel kommt in der Regel nie allein. Da gibt es auch ein Buch, wenn der Teufel und die Säbel die Gemeinde besucht. Dann wird es heftig. Ja. So. Wir kennen verschiedene andere Leute, die darüber gelehrt haben, da sind halbe Gemeinden dran zerbrochen. Ja. Plötzlich hast du Gemeinde, eine Gemeinde, laufen sie nur noch alle mit dem Messer rum und stechen sich gegenseitig ab. Je nachdem, wie viel Zugriff die Säbel letztendlich auf die Gemeindeleute hat. Also Ahab und die Säbel sind prinzipiell antichristlich. Ihr ganzes Wesen, die ganze Ausrichtung ist antichristlich. Und hier letztendlich geht es hier darum, Jesus oder Baal. Ja? Ahab und die Säbel war eine Tochter eines Baalskönigs. Und da die ja vertraut waren mit ihrem Ritualen als Priesterin, so, und sie hat dann diesen Isabel-Kult hineingebracht nach Israel. Und hier haben enorm viele Menschen sterben müssen, durch Jehu, durch Hazael und so weiter, was wir nachher noch drauf kommen. Jesus rottet sowas in der Regel vollkommen aus. Weil hier geht es wirklich, Jesus oder der Teufel. Ihr wisst, Baal, Sonnenkult, Huri Babylon, Baals Gott. Hier ist Satan selbst gemeint. Hier geht es darum, Jesus oder Baal. Die Isabel ist eine sehr religiös kontrollierende Macht. Sie wirkt sehr stark über die Seele, über ich will, ich fühle, ich denke. Hauptsächlich über diese Bereiche. Und wenn wir im Lexikon nachschauen, bedeutet Isabel, dieser Name, nicht akzeptieren, nicht ertragen können. Das ist interessant, ne? So, wir wissen ja, dass bei uns vielleicht nicht mehr so viel in unserem Breitengraden, dass Namen ungefähr unbedingt nicht mehr so viel sagen, so wie eben auch dieser Spruch, Namen sind Schall und Rauch. Aber das ist von der Bibel her so nicht. So, die hebräischen Namen oder die arabischen Namen, die haben alle eine exakte Bedeutung des Trägers. Und darum ist es so wichtig, dass sich, deswegen kriegt er auch den Skript und das ist auch ganz schön rot markiert. So, Isabel bedeutet nicht akzeptieren oder ich ertrage das nicht. Ich ertrage das nicht, wenn du die Wahrheit so predigst, wie du sie predigst. Nein, das akzeptiere ich überhaupt nicht, dass Gott so ist. So verschiedene Merkmale werden sich in dem Ganzen bei dem einen oder anderen, wenn ihr darüber nachdenkt, immer in Erinnerung rufen. Ja? So, wir haben festgestellt, du kannst in der Gemeinde über vieles reden, nur nicht über den Geist von Ahab und Isabel. Was ich nachher noch so bringe, sind Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, die wir von bekannten Leuten auch bekommen haben oder wie es in der Bibel geschrieben steht. So, aber da in der Gemeinde in der Regel nicht darüber geredet wird, hier reden wir drüber. Ja, wir reden über dieses System, damit wir es erkennen, damit es offenbar wird in unserem Leben. Und ich werde zum Schluss feststellen, wie wichtig es ist, dass es offenbar wird bei uns. Bei uns selbst. Wir schauen nicht auf die anderen, okay? Wir wollen nicht in den Fehler verfallen, so von Adam und Eva her, ich bin nicht schuld, der oder du Gott, wer denn sonst? Aber ich bin doch niemals schuld. So, in diesen Fehler wollen wir nicht verfallen, sondern wir wollen, wie in Johannes 3, 20 bis 21 steht geschrieben, denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das heißt, wenn jemand das, was er tut, immer heimlich tut, hat er ein Riesenproblem. So wie hier geschrieben steht. So, wir hassen es, wenn das offenbar wird. Das ist sehr gefährlich. Wenn wir diese Werke schützen und nicht offenbar werden lassen, dann haben wir ein Riesenproblem mit uns selbst. Das, was ich vorher sagte, wie wichtig es ist, dass es in uns offenbar wird. So, der Herr zerstörte im Alten Testament und zerstört auch im Neuen Testament den Einfluss der Isabel. Und es wird Zeit, dass dieses System in unseren Gemeinden offenbar wird und zerstört wird. Weil das blockiert uns völlig. So, weil in Epheser 2, 10 steht, denn wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen. Wir sind sein Eigentum. Er hat uns freigekauft. Wir gehören ihm. Wir können nicht machen, was wir wollen. Und deswegen ist es so wichtig. So, denn die dämonischen Mächte, die Ahab und Isabel genannt werden, noch einmal, die dämonischen Mächte, die Ahab und Isabel genannt werden, haben sich in der Person von Ahab und Isabel, von denen in 1. Könige 16 weiter geschrieben steht, in reinen Kultur im Natürlichen manifestiert. Ja, hier drin ist die Reinkultur vorhanden, wie wir nachher von der Bibel her auch feststellen können. Daran können wir messen, wie weit wir infiltriert sind. Und ich bin froh, dass ich noch niemanden gekannt habe, der hundertprozentig infiltriert ist, obwohl ich schon einige Leute gekannt habe und wir selber, meine Frau wie ich, da drin Probleme hatten. Ja? Wer waren die beide? Wir gehen auf 1. Könige 16. Da fängt es dann an, die ganze Geschichte. Erster Könige 16, 29 bis 34. Ich lese es mal vor. Und Ahab, der Sohn der Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des König von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isabel, die Tochter Etbaals, des Königs von der Sidonier, zur Frau nahm. Er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Er richtete dem Baal einen Altar im Haus des Baals, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. In seinen Tagen baute Hiel, der Bethlehiter, die Stadt Jericho wieder auf, um den Preis seines Erstgeborenen Abiram legte er den Grund. Um den Preis von Segul, seinem Jüngsten, setzte er die Tore ein nach den Worten des Herrn, das er durch Josua, des Sohn des Nuns, geredet hatte. Hier spielt noch etwas rein in der Geschichte, wo Gott gesagt hat, Jericho wird nicht mehr aufgebaut, es sei denn aufgrund des Todes des Erstgeborenen. Kommt hier zur Verwirklichung. So, deswegen ist es so wichtig, die Aussagen Gottes eindeutig und klar aufzunehmen und dann auch so umzusetzen. Oder wenn es nicht geschieht, kommt eben dieser Fluch von Gott zur Wirkung. Also hier hören wir, dass Ahab in den Sünden von Jerobeams gelebt hatte. Wisst ihr, was Jerobeam alles gemacht hat? Ihr wisst vom goldenen Kalb in der Wüste von Aaron. Und Jerobeams hatte, glaube ich, sogar zwei goldene Kälber aufgebaut und hatte ihnen gedient, hatte selber als Priester ihnen Opfer gebracht. Ja, so, und das ist das, was Gott absolut zum Zorn reizt. Und aber es war nicht genug, dass er in den Sünden von Jerobeams, also die goldenen Kälber angebetet hatte. Nein, auf dem Grund und Boden von Israel, in dem Eigentum Gottes, baute er ein Haus, den Baal, und baute ihm dort einen Altar und warf sich vor ihm nieder und nahm noch eine Frau aus diesem Baalskult als seine Frau für Israel. Und hier sehen wir, wie so etwas eine ganze Nation, er war ein König, ja, es hätte seine ganze Familie einfach kaputt machen können, aber nein, es hat die ganze Nation kaputt gemacht. Und so sehen wir, was wir die ganze Geschichte auch schon durchgenommen haben, so persönlich, von unseren Vorfahren her, Vaterschaft, ja, Waisengeist. Alles, was wir schon so durchgenommen haben, können wir hier jetzt besser verstehen, wenn jemand sowas macht, was dann aus der Finsternis, aus dem Reich des Satans, plötzlich hineinkommt, was heilig ist und verschmutzt es und beeinflusst es total. Könnt ihr den Zusammenhang jetzt besser verstehen für alles, was wir schon durchgenommen haben, dass das fatal ist? Ja, und so ist es eben auch, wenn ihr einmal, habt ja noch keine Familie, aber so wenn ihr an eure Familie denkt, ja, was war da, was euch negativ beeinflusst? Was ist alles hineingekommen? Oder wenn ihr andere Familien anguckt, was war da im Vorfeld, warum geht's denen so? Warum ist das so mit ihnen? Und so hier sehen wir etwas beschrieben, dass diese Beeinflussung, wenn wir mit der Finsternis kooperieren, unter einem Joch mit ihm gehen, so er war ein König von Israel. Er hat genau gewusst, dass er das nicht tun darf. Und er hat es trotzdem gemacht. Er hat Gott gereizt, über die Maßen, schlimmer wie alle anderen. Und so können wir, wie gesagt, besser verstehen, wie das unser ganzes Familiensystem und alles, was wir so leben, oft negative Auswirkungen auf uns hat, mit denen wir doch eigentlich gar nichts zu tun hatten. Versteht ihr das jetzt besser? Super. Gut, wieder einen Sieg, wieder eine Wahrheit erkannt, wo wir frei werden von Gebundenheiten. Aber dennoch, wenn wir dann 1. Könige 17,1 weiterfahren, so dann sehen wir, dass Gott darauf reagiert. Auf Verbindung mit der Finsternis oder unter einem ungleichen Joch zu gehen. Und Elia, der Tischbitter von Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. So, dieses Enthalten von Regen ist der Zorn Gottes, ist ein Bann Gottes, ist ein Fluch Gottes. Ja? So, und wenn es auch selbst wenn es in unserem Land mal 3,5 Jahre nicht mehr regnen würde, trotzdem, dass wir sehr viel Grundwasser haben hier in unserer Region, da würde nichts mehr wachsen. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass auch das Grundwasser hier hinuntersackt, bis was weiß ich, dass man es gar nicht mehr hochpumpen kann. So, deswegen ist es hier, Gott reagiert auf solche Dinge. Mal schneller, mal langsamer, aber er reagiert auf jeden Fall auf das Ganze. Und dann in Vers 2 sehen wir, wie Gott dann den Propheten aus der ganzen Situation herausnimmt. Und es geschah nach den Worten des Herrn zu ihm: Geh von hier fort, wende dich nach Osten, verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. So. Hier ist die Geschichte, dass die Raben ihn versorgen mit Fleisch und Brot. Ist ja toll, ne? Muss nicht mal zum Einkaufen gehen. So. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott seine Boten schon schützt. Ja, vor diesem System. Er hat das ausgesprochen, die Prophetie, es wird nicht mehr regnen, ja, bis ich es wieder ändere, bis ich es wieder sage. So, und dann sagt Gott zu ihm: So, und jetzt gehst du raus und niemand wird dich finden. Ja, du bist versteckt und sie können dir nichts antun. Wir werden da noch später drauf kommen, warum das Ganze so ist. Und so für euch insgesamt, dass ihr die ganze Geschichte mal, wir haben ja nur Einzelteile jetzt hier rausgenommen, dass ihr das durchlest bis in Kapitel 22. So, ihr müsst mal die ganze Geschichte durchlesen, damit ihr das versteht, letztendlich, was da alles lief und wie die ganzen Zusammenhänge letztendlich sind, dass ihr den ganzen Kontext drin haben. Wir wollen ja nur die Wesenszüge herausarbeiten. Ja, 16,29, dort fängt es an, bis Kapitel 22 und dann ist ja auch 1. Könige zu Ende. In 1. Könige 18, Vers 17, das ist dann die Zeit, wo Elia wieder auftaucht, als diese regenlose Zeit langsam zu Ende ging. Dann sehen wir in Vers 17: Und Ahab ging Elia entgegen, und es geschah, als Ahab Elia sah, sagte Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel in Unglück gebracht hat? Man muss sich mal diese Borniertheit vorstellen. Dieser König hat alles getan, um das Land in Unglück zu stürzen. Und dann hat der Prophet gesagt, so, jetzt wird es nicht mehr regnen. Aufgrund dessen. Und dann sagt der König zu dem Propheten, du bist schuld dran, nicht wir, weil du von Gott her redest. Deswegen ist Unglück da. So, keine Erkenntnis über dem Ganzen. Und darum müssen wir uns immer wieder damit beschäftigen, wenn jemand sowas aussagt, dass wir den Unterschied zwischen wahren und falschen Propheten kennen. So, haben wir alle schon angesprochen. So, in 1. Könige 18,30. Hier, da sagt Elia zum Volk, tretet her zu mir, und das ganze Volk trat zu ihm. Und er stellte den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Das heißt, Ahab und wer auch immer hat den Altar Gottes niedergerissen. Und er ist gekommen und hat den niedergerissenen Altar des Herrn wieder aufgebaut. Das heißt, die wahren Propheten richten den Altar Gottes wieder auf. Auch in Hesekiel 13, 3 bis 9 haben wir schon durchgelesen, wegen den falschen Propheten. Die falschen Propheten sind nicht bereit, in den Riss zu treten. Sie prophezeien umher und tun und machen, was sie gerade so lustig sind, aber sie sind nicht bereit, in den Riss zu treten, um zu Gott zu schreien, damit sich Dinge ändern. Ist interessant, ne? Dass sie immer dieselbe Wesenszüge haben. In 1. Könige 19, 1 und 2, also bis 3 eigentlich. Wir wollen jetzt mal schauen, was hier alles geschrieben steht. So, und Ahab berichtet der Isabel alles. Was Elia getan hatte. Und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel seinen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie mir hinzufügen. Das ist so ein Schwur, den sie so, war bei denen so üblich, das ist nicht unsere Redeweise, aber das war zu der Zeit einfach so üblich, dass man solche Schwüre getan hat. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben, den Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Diener dort zurück. So, jetzt müssen wir uns mal, wenn wir die Geschichte vorher nehmen, Elia hat den Altar wiederhergestellt, das Feuer Gottes fiel, hat ihn bestätigt und er hat die ganzen Propheten und die Priester, es waren 850 Leute, glaube ich, umgebracht. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gemetzel war? Welche Kraft er hatte und welchen Mut er hatte? Und dann kommt diese Frau, der Geist mit ihr, sagt, Elia, morgen bist du ihnen gleich. Und er flüchtet, hat Angst. Ist doch komisch, oder? Da ist er aufgestanden, ja, so als Alleiniger, ihr müsst euch mal das vorstellen, er ganz alleine. Das ganze Volk ist mit Ahab, Isabel, dem Baal nachgehurt und es war ihr Gott. Die 850 Propheten, wisst ihr, welche, also Priester und Propheten von Isabel, welche Power von denen ausging? 850 Leute und du stehst alleine davor. Das beamt dich fast weg, oder? Seelisch. Die ritzen sich da, rufen den Teufel an, den Baal und so weiter, ja. Ein Tumult und er steht da ganz allein gelassen da. Das müsst ihr euch mal vor Augen malen. Welche Kraftaufwendung der Daseins. Und dann sagt die einen Satz, Elia, morgen bist du genauso tot. Und er fürchtet sich und flieht, soweit er kann. Welche Power steckt da dahinter? Das ist das, was es die ganze Geschichte so interessant macht. Ja? Okay. So, die Isabel kontrolliert die religiöse Welt. Wenn wir die ganze Geschichte von Hore Babylon und Isabel angucken, die, wie sie gewirkt haben und wo sie gewirkt haben, müssen wir feststellen, es müssten eigentlich zwei verschiedene Wesen sein. Weil die Hore Babylon, die wirkt sehr stark in der Welt, auch Die Kaufleute, wie wir das alles sehen, ja, mit Gold und Silber und Edelsteine und so weiter. Und die Säbel hauptsächlich im religiösen Bereich. Obwohl man beides nicht voneinander trennen kann. Wir wollen es einmal so dahingestellt lassen, so wie Mutter und Tochter. Ja, Hohe Babylon die Mutter, Isabel die Tochter, so dass wir hier mal einen Bezugspunkt haben. Also es könnte sein, dass es einfach in diese Richtung geht. Und sie herrscht absolut durch Einschüchterung, die Isabel. Die Isabel wirkt sehr stark über die Seele, was wir herausgefunden haben, und die Hohe Babylon ganz stark über die Gedanken. Zwar auch wieder ich will, auch über die Seele, aber eben nicht in einer anderen Art und Weise. Die Hohe Babylon beeinflusst unsere Gedanken, dass wir anders denken, dadurch anders handeln. Und die Säbel geht krass auf die Seele, um die Seele zu cashen und um uns Angst zu machen oder davon zu jagen, was wir vorher schon auch gehabt haben, dass Leute einfach davonrennen. Und hier müssen wir einfach lernen, zu prüfen, was ist das? Warum geht das so ab? Und wenn wir hier nicht lernen und prüfen und dann auch hinterher einfach ein Resümee ziehen, sagen, was kann das gewesen sein? Wie hat sich's aufgebaut? Wo kommt's her? Wann sind die Situationen immer gleich? Also ich habe mir früher die Mühe gemacht, mache ich mir zurzeit zu wenig, muss ich zugeben, aber früher habe ich gesagt, ich habe das durchgelebt. Wie hat's angefangen? Wie hat's geendet? Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht und gedacht? Also ob das positiv gelaufen ist oder negativ gelaufen ist. Ich habe mir einfach diese Gedanken gemacht. Und so bin ich auf viele Dinge gekommen, wo ich sagen muss, das lag an mir selber oder da war eine Beeinflussung von außen da. Ja, wo man einfach ehrlich mit sich selber umgeht. Dass man sich selber nicht noch zusätzlich belügt und wieder beschämt. Okay? 1. Thessalonicher 5, 21 steht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. So, das ist so wichtig, dass wir uns von aller Art von Bösen fernhalten, dass wir nicht beschmutzt werden, weil Böses und Finsternis ist Schmutz. Dass wir das Gute dann plötzlich nicht mehr sehen können, weil es mit Schmutz bedeckt ist. Darum ist es so wichtig, prüfet alles und das Gute haltet fest. Wenn du von irgendetwas hörst oder siehst, und von der ganzen Sache ist ein Satz gut, dann nimm diesen einen Satz und das andere vergiss. Gott hat nicht gesagt, nimm den einen Satz mit und richte und kritisiere dann das andere. Sondern nimm diesen einen Satz, der für dich wertvoll ist, der für dich wichtig ist, und diesen Satz nimm mit. Wisst ihr, wie viel weniger Gedankenarbeit wir hätten, wenn wir das so machen würden? Und wie weniger wir uns aufregen müssten, weil irgendwo was schiefläuft? Es gibt irgendwo immer was Gutes. Selbst das, was uns, wie in Römer geschrieben steht, alle Dinge müssen uns zum Guten mitwirken. Selbst die schlechten Dinge müssen uns zum Guten dienen. Ja, wenn wir an Christus bleiben, wird es uns gut werden. 1. Johannes 4,1. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. So, dazu haben wir die Schrift. Dazu müssen wir die Schrift nehmen. Das ist unsere Plattform, unser Geländer. Unsere Straße, unser Weg, der zum Vater führt. Und in 1. Thessalonicher 2, 4 und 5 steht, dass Gott unser Herzen prüft. Das wollen wir jetzt nochmal angucken. Denn unsere Ermahnung geschieht nicht aus Irrtum, noch aus Unleiterkeit, noch mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir nicht, um den Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unser Herz prüft. Gott prüft unser Herz. Ihr werdet feststellen, wenn ihr da euch vertieft hineingebt in das Bibelstudium, es geht immer um das Herz. Ja, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und so werdet ihr nach und nach zu der Gewissheit kommen, ich muss mich mehr um mein Herz kümmern. Was ist in meinem Herzen alles drin? Oder was fehlt in meinem Herzen? Okay? Sprich Bring mir mal zu Matthäus 14. Eigentlich von 1 bis 13. In der Elberfelder ist die Überschrift dann der Tod des Täufers. So, hier wird die Zeit von Herodes, dem Vierfürst, beschrieben, wo Johannes der Täufer eben unterwegs war. Und Herodes hatte den Johannes eingelocht, weil er ihn gerügt hatte, weil er die Frau seines Bruders genommen hatte. Und diese Frau war das ein Dorn im Auge, und die Tochter hat den Herodes bezirzt durch ihren Tanz. Und er hat dann gesagt, dass sie von ihm fordern kann, was sie will, bis auf die Hälfte des Königreichs. Und dann hat sie gesagt, ja, gib uns Johannes den Kopf. Ja, so, das ist schon heftig. Ja? Johannes ist gekommen, um zur Buße aufzurufen und zur Heiligung. Das heißt, eindeutig, wenn du zur Buße aufrufst und zur Heiligung, kann es sich den Kopf kosten. Also, und deswegen sollten wir es trotzdem tun. Wir sollen den Weg bahnen für Jesus. Und es geschieht, indem wir Menschen zur Heiligung bringen, indem wir selber Buße tun. Aber es hat einfach seine Konsequenzen bei den religiösen Leuten. Die Konsequenz ist aber auch, 1. Könige, gehen wir zurück auf 1. Könige 19. Vers 17. So, wo Gott anordnet, dass das ganze Haus von Isabel, alle Nachkommenschaften, alles, was durch Ahab und Isabel gezeugt worden ist, dass sie umgebracht werden. Wisst ihr, daran können wir erkennen, wie wichtig das ist, dass dieses System aus uns selbst, aus den Gemeinden ausgerottet wird. Und selbst auch in 22, Vers 34, wo ein Pfeil, der aufs Geradewohl abgeschossen wird, Ahab in den Rücken trifft. So sehen wir, dass Gott es nicht zulässt, dass dieses System sein Land, seine Leute, seine Gemeinde auf immer und ewig Besitz hat oder verschmutzt und verunreinigt und dass letztendlich dem Baal gedient wird. Also wir sehen hier, dass Gott hier keinen Spaß kennt. Ist es für euch so verständlich, wie das so aufgebaut ist, das kommt ihr nach mit dem Gedankengang, der uns hinführt auf die ganzen Wesensarten und wie wichtig das ist, diese Wesensarten zu erkennen, damit wir sie nicht leben. Okay? Habt ihr Verständnis bekommen darüber, wie wichtig das ist? Ich merke es an euren stillen Gesichtern. Okay, dann schauen wir uns mal die Merkmale an. Und Heiliger Geist, ich bete darum, dass du uns in die Freiheit bringst, dass wir in der Freiheit sind, wo wir in dir einfach alles verstehen und alle Erkenntnis und alle Weisheit haben. Der Unterschied zwischen den Geistern, die wir jetzt besprochen haben, im Heiligen Geist haben wir Freiheit. Freiheit, Gott zu sehen. Ja? Und wie würdet ihr Religion definieren? Manu, wie würdest du Religion definieren? Ist gar nicht so einfach, gell?
Ja, das, wo sich Leute irgendwie dran orientieren, wo.
Du sagen?
Höhere Macht, Orientierung.
Ja.
Es geht halt mehr darum, Dinge zu verstehen und oder einfach nach Regeln zu leben, weil es eben gerade, also bei Religion, dass du einfach vielleicht schon glaubst, oder eben, das ist eigentlich ein Grundding, dass man glaubt, dass was Höheres da ist, aber ja, man lebt halt einfach danach und nur ergründet sich selbst tiefer.
Wir können Religion auf einen ganz einfachen Nenner runterbrechen, nämlich wie wir sie leben. Und Religion bedeutet, feste Abläufe zu haben, ja, und immer wiederkehrende Rituale. So, Religion ist ja auch alles andere, ja. So, ich behaupte ja, wir haben keine Religion, so wir haben einen lebendigen Gott. Religion ist tot. Mit Gott zu leben, heißt leben, lebendig zu sein. Ja? Aber wenn ich dem Heiligen Geist diese Freiheit nicht gebe, die er braucht, um Jesus zu verherrlichen in uns und durch uns, in einem Gottesdienst, in einer Versammlung, wie eben auch hier jetzt bei uns, ja, wenn er diese Freiheit nicht hat, so dann wird es zur Religion, dann wird es zur Formel. Ja? Wenn wir auch alle anderen Religionen angucken, die es so gibt, bis zu Naturreligionen, wie auch immer, sie haben immer ihre festen Abläufe. Und das ist das, was der Mensch auch sucht. Wisst ihr? Der nicht geisterfüllte Mensch, ich sage das mal so provokativ, einfach mal so plakativ, ja, da gibt es natürlich für oder weniger oder mehr oder weniger. So, aber der Mensch orientiert sich gern an festen Abläufen, an festen Ritualen. Er weiß genau, Gottesdienst fängt um 9 Uhr an, um 9.25 Uhr kommt genau jetzt, bing, jawohl, jetzt kommt das. Ja, so, diese festen Abläufe, wo zwar noch gesagt wird, Heiliger Geist, komm, mach, was du willst, und dann geht man weiter durch Schuhe. Ja, so, wo der Heilige Geist gar nicht mehr wirken kann. Und vielleicht auch gar nicht da ist. Der Großteil der Gemeinde merkt doch gar nicht, dass der Heilige Geist nicht da ist. Da, wo der Heilige Geist da ist, ist Freiheit. Welche Freiheit? Christus zu erleben. Das ist der wahre Glaube durch Gott. Noch einmal, Isäble bedeutet nicht akzeptieren und nicht ertragen. Wir schauen jetzt mal, das schauen wir uns jetzt zusammen an, 1. Könige 21. Letztendlich geht es von 1 bis 29, dieses ganze was hier beschrieben wird, aber wir schauen nur ein paar bestimmte Verse an. Dass wir mal einen Überblick haben, wie das Ganze hier abgelaufen ist. Also ich lese jetzt mal bis 13. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jezreeliter, hatte einen Weinberg, der in Jezreel war. Und zwar gleich neben dem Palast des Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete zu Naboth und sagte, gib mir deinen Weinberg, er soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier. Oder wenn es besser in deinen Augen ist, gebe ich dir Geld als Kaufpreis für ihn. Aber Naboth sagte zu Ahab, das lasse der Herrn fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Da ging Ahab in seinem Haus missmutig und wütend über das Wort, das der Israeliter Naboth zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich aufs Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Da kam seine Frau Isäbel zu ihm hinein und sagte zu ihm, warum ist dein Geist missmutig und warum isst du nicht? Er sagte zu ihr, weil ich zu dem Jezreeliten Naboth geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er aber sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Da sagte seine Frau zu Isäbel zu ihm, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf und iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jezreeliter Naboth geben. Dann schrieb sie einen Brief im Namen Ahabs und siegelte ihn mit seinem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in dem Brief Folgendes: Ruft ein Fasten aus, lasst Naboth oben einem Volk sitzen, setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen: Du hast Gott, den König, gelästert. Dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Da taten die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in seiner Stadt wohnten, wie Esebel zu ihnen gesandt hatte, so wie sie in den Briefen geschrieben stand, dass sie ihnen gesandt hatte. Sie riefen ein Fasten aus und ließen Naboth oben an dem Volk sitzen. Dann kamen diese beiden Männer, die Söhne der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber. Und die Männer der Bosheit zeugten gegen ihn, gegen Naboth vor dem Volk, indem sie sagten: Naboth hat Gott und den König gelästert. Dann führten sie hinaus, aus der Stadt hinaus, und steinigten ihn, und er starb. Okay, hier sehen wir, wie die Esebel vorgegangen ist. Und wenn wir das einmal runterbrechen auf unsere Gemeinschaften, werden wir bedauerlicherweise viele Gemeinschaften finden. Wir schauen einmal auf die verschiedenen Verse, zum Beispiel den Vers 8. Hier sehen wir den Machtmissbrauch. Ja, sie sandte Briefe im Namen Ahabs. Ahab wusste gar nicht, was da drin steht, scheinbar. Aber in seinem Namen, mit seinem Siegel, hat sie das geschrieben. Und die hatten früher schon ein anderes Verständnis von Unterordnung. Wenn der König es befiehlt, dann wird es gemacht, ob das recht oder nicht recht ist. Fertig, aus. So, wäre halt wahrscheinlich so überhaupt nicht möglich. Und dann kommt das Religiöse, das Feine dabei raus, ruft ein Fasten aus. Ja? So, Vers 11 sehen wir, dass sie die Männer der Stadt im Griff hat. Die Männer Gottes hat sie im Griff. Vers 12 dann Anklage und Verleumdung und Vers 13 dann dieser Mord. Ja? Und da springen wir wieder rüber auf Matthäus 14, Johannes der Täufer. Wurde durch eine Frau getötet, weil er es gewagt hat, sie zu rügen. Ja? So. Hier sehen wir in ein paar Versen ganz einfach dieses komische Verhalten von Ahab, ja, der eines Königs überhaupt nicht würdig war. Und er war trotzdem König, ja, und dann dieses Einwirken der Esebel. Und wie oft erleben wir, dass Machtmissbrauch begangen wird, dass religiöses Zeug angeordnet wird, das mit Gott nichts zu tun hat in den Gemeinden. So, wenn euer Kopf rattert, ja, so man hört es, so dann schaut nicht mal im Moment auf die anderen. Was ihr, so ich sehe so gewisse Abläufe bei euch vorbeihuschen in den Gemeinden, ja, so schaut auf euch selbst. Wir fangen immer bei uns an. Wir wollen zuerst uns selbst verändern, damit das, was hier am Wirken ist, nicht mehr mit uns machen kann, was es will. Das ist wichtig. Es geht nicht darum, was die anderen falsch machen, sondern es geht darum, was ist von diesem System in mir drin. Wir wollen das mal zusammenfassen, damit wir hier nochmal einen größeren Überblick haben. Wir müssen hier so etwas sehen, hier geht es um geistliche Einwirkung, die wir mit der Seele kaum erfassen können. Wir können entsetzt sein, ach, wie schlimm, oder so, ja. Aber wir müssen mit unserem Geist einschalten und sagen: Geist, ich höre jetzt über, dieses Geistliche höre ich nur über meinen Geist jetzt. Es ist wichtig, dass wir lernen, die größten Teils der Christen wissen nicht, wie sie im Geist hören und reden. Ist alles so auf das Natürliche bezogen. Wir müssen beides zusammenkriegen. Okay? Also wir erfassen es mit unserem Geist, wir versuchen es mal. Punkt 1. Esebel wirkt sowohl in Männern wie in Frauen, wenn wir diesem Geist Raum geben. Unbewusst können wir dessen Werkzeug sein. Der Großteil der Leute will ja gar nicht bewusst das Werkzeug der Isabel oder von Ahab sein. Sondern sie wollen ja es richtig machen. Sie wollen ja mit Jesus gehen. Sie wollen ja den Erlösungswerk gehen. Nur, wenn mein Charakter dementsprechend ist oder ich in was hineingeboren worden bin, so, dann habe ich ein Problem. Und dieses Problem haben wir, glaube ich, alle, der andere mehr, der andere weniger. Und von den ganzen Erfahrungen, was wir gemacht haben, wenn die Isabel in oder durch Männer wirkt, ist es bedeutend schlimmer wie in Frauen. Bedeutend schlimmer. Weil der Mann anders vorgeht wie die Frau. Ja, die Frau, werden wir es nachher noch sehen, die geht eher so, die Frau ist ja von Gott geschaffen für Haus, Familie, auch wenn es uns nicht gefällt. So, das Haus mit Familie, mit Mann, alles in Ordnung zu halten und dann fühlt sie sich wohl, wenn sie das durchdringen kann, wenn sie das übersehen kann. Ja, so. Und der Mann so zielgerichtet. Und diese Zielgerichtigkeit beim Manne, wenn er hier Power hat, so, das bringt dich fast um, wenn ein Isabelmann gegen dich steht. Also ich spreche aus Erfahrung. Nicht aus meiner eigenen, aber ich habe genügend Menschen in meinem Umkreis und es ist noch nicht lange her, wie jemand gewirkt hatte und es hätte uns beinahe umgebracht. So, Isabel tötet die Propheten und das Prophetische. Das heißt, wie wir hier sehen, sie wollte Elia töten. Sie hat sich selber falsche Propheten angezogen, die das weissagen, was sie will. So, und wenn wir in unseren Gemeinden in Deutschland, was Gott schon investiert hat, Menschen nach Deutschland zu kriegen, Propheten. Jahr für Jahr kommen sie, machen Seminare. Selbst das, was wir machen. So. Und wenn viele Leute wollen weissagen und wollen prophezeien, sie wollen im Geist leben und sind oft nicht in der Lage, weil es ihnen immer wieder geraubt wird. Es wird ihnen immer wieder geraubt. So. Und das ist ein Teil dessen. Warum? Weil eben die Säbel dementsprechend wirkt. Wie viele weiß ich, die weissagen messerscharf, ja, und dann sagen, verbinde nicht schon, was habe ich schon zu sagen. Das ist ein typisches Wirken von Isabel. Isabel kommt als Besucher und findet sich als Gabe Gottes. Ach, wenn ihr mich nicht hättet. So nach dem Motto, ja. Wenn ihr mich nicht hättet, dann werdet ihr doch ganz arm dran. So, sie kommt als Besucher und findet sich als Gabe Gottes, um den Pastoren oder der Leiterschaft zu helfen. Wie könnten wir nur ohne diese Person auskommen? Wie sind wir vorher ohne sie ausgekommen? Es ist wie früher, wie kann man ohne das Fax aus? Wie kommt man heute ohne Handy aus? Ja, so wichtig werden sie in einer Gemeinschaft. Was Isabel ganz gerne tut, sie schiebt sich zwischen den Leitern und seine Frau. So, einfach dazwischen. Bringt Trennung, Spaltung. Nimmt mehr Zeit dem Leiter und ihr, wenn es eine Frau ist, als er mit seiner Frau Raum und Zeit hat. Sie verhält sich wie folgendermaßen. Sie ist jedermanns Freund, hilft überall und hat somit überall Einblick. Sie weiß überhaupt über alles, was wo läuft und was nicht läuft. Sie ist ganz besonders in der Fürbitte und im Prophetischen anzutreffen. Das ist das Komische. Die Säbeltypen, sie unterdrücken das Prophetische sehr stark, vernichten es zum Teil, sind aber selber prophetisch. Angeblich. Also die Prophezeiungen sind dann oft eben nicht vom Heiligen Geist gewirkt. Bleibt besonders lieb bis zur Entdeckung. So, das haben wir schon sehr oft erlebt. Wenn dann diese Entdeckung geschieht, dieses Aufdecken, dieser verdeckte Stolz, da bringen sie dich beinahe um. Sie legt sich Schminke auf die Augen. Können wir nachlesen. Ja? So, als Jehu kam, dein zweiter Könige, hat sie sich geschminkt, sie wollte ihn bezirzen. Wir sind einmal zu einer Frau gegangen, die von plötzlich in der Gemeinde da war und wunderbar sich aufgeführt hat. Da bin ich mit einem Ältesten mit hin und gesagt, wir müssen reden. Die Frau war immer eher so wie Grüne, also wie die Grüne rumlaufen, so ein bisschen leger, locker, ja? So schlappiges Pulli und so. Ne? Als wir gekommen sind, war die pickfein angezogen mit Schminke auf den Augen. Die hat sich noch nie geschminkt. Aber da hat sie sich geschminkt. Und als in diesem ganzen Gespräch mit ihr, so, wo ich dann immer wieder auf den Punkt gekommen bin, hat sie zum Schluss gesagt, das ist enorm, du bist besser wie ich. Dachte, du kriegst mich nicht. Dazu weiß ich zu viel Bescheid. Ja, das ist interessant. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir vorher schon angesprochen haben. Sie schützt sich durch Festungen von Scham, Schande, Furcht und Kontrolle. Also durch Scham, ja, sie schützt es wie eine Festung, die man durchbrechen muss. Deswegen haben wir es ja vorher auch gemacht. Schande, Furcht und Kontrolle. Wir sind Methoden, wir sind ihre Methoden. Bei Entdeckung streut sie Gerüchte und geht mit anderen Allianzen ein. Alles wird benutzt, um den Leiter zu stürzen. Sie wirkt durch Einschüchterung. Die Isebel ist nie im Unrecht. Sie ermahnt den Leiter nicht über ihre Isebel zu reden, allenfalls nur über eine Sünde. Ich habe das mal angesprochen in einer Gemeinde. Hat mich die Frau eines Ältesten auf die Seite genommen. Und wenn dich jemand auf die Seite nimmt, um dir was ins Ohr zu flüstern, sei sehr wachsam. Ja? Dann nimm sie und versuch sie wieder zur Gruppe zurückzubringen. Oder wenn das nicht geht, ja, so sag, ich will nichts hören. Diese Worte hat sie tatsächlich zu mir so gesagt. Rede nicht über die Isebel in der Gemeinde, sondern nur über Sünde. Und sie war eine Festung der Isebel. Sie bewirkt Streit und Teilung, also Gemeindespaltung, sie bewirken das Ganze. Kontrolle, Verschwörung, Spaltung, Mobbing. Das sind alles Erfahrungsgeschichten, die wir erlebt haben. Und die wahrscheinlich nie ausbleiben. Sondern so geht es in der Gemeinde auf und zu. Sie ist unbelehrbar, akzeptiert nur das, was sie für richtig findet. Sie duldet keine Konkurrenz, räumt ihren Platz nicht. Sie liebt es, Isebel-Babys großzuziehen, und wenn diese dann groß sind, kommen Revierkämpfe. In der Ehe gibt es Ehekrieg, Kontrolle. Der Isebel kontrolliert es, kontrolliert die Ehe. Die Isebel ist immer die Nummer eins, sehr beherrschend oder ganz unterschwellig durch Manipulation. Meistens durch Manipulation. Ach, meine Migräne. Und das ganze Haus wird ruhig. Ja, das tut sie dann ein paar Tage. Sie hat wirklich Migräne. Und trotzdem manipulieren viele damit. So wie kleine Kinder schon mal manipulieren mit Heulen und so. So, natürlich, sie müssen sich irgendwie äußern, aber letztendlich, wenn sie es rausgekriegt haben, dass es so leicht funktioniert, dann benutzen sie es auch. Bei sehr verletzten, introvertierten Personen, sie zieht sich nach innen zurück. Der Geist, der Isebel, bringt sie dazu, sich selbst zu zerstören, Selbstmitleid. Und dies bewirkt einen immensen schwierigen Widerstand. Du kommst mit den Leuten fast nicht zurecht. Das ist eine unbewusste Passivität und blockiert unbewusst. Ja? Und das sind noch einmal meistens Abläufe, die wir gar nicht wollen und die trotzdem so ablaufen. Ja? Nochmal, es ist keine Anklage. Es ist kein Fingerzeigen, sondern ein Aufzeigen, wie diese Mechanismen von Ahab und Isebel ablaufen. Das war jetzt eine ganze Masse von Isebel. Jetzt schauen wir mal kurz auf den Ahab. Das ist nicht so viel. In 1. Könige 16,30. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Ja? So, Ahab ist in der Regel nicht einer, der ein David ist. Ja? David war völlig anders. Ahab ist ein Gegenteil. Er lebt in den Sünden von Jerobeams mit dem goldenen Kalb. Er nahm die Isebel als Frau. Er war schuld dran, dass die Isebel in die Gemeinde gekommen ist. Und wenn ein Mann einer Familie oder ein Gemeindeleiter ein Ahab ist, ist die Isebel nicht weit. Ist ganz normal. Es ist so, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Er wirft sich vor dem Baal nieder, baut ihr ein Haus und einen Altar, wie auch immer das dann ausschauen mag, in einer Gemeinde oder einer Familie. Ahab beschuldigt den Propheten, er sei schuldig an den Problemen. Ja? So, er isst und trinkt, wenn es andere sagen. wo er hätte regieren sollen, hat sie gesagt, und das werdet ihr ein paar Mal durchlesen, wenn ihr das alles durchlest, auch Elia hat zu ihm gesagt, geh, iss und trink. Und er geht, isst und trinkt, legt sich aufs Bett und isst und trinkt. Ja, so jeder, der zu ihm sagt, iss und trinkt, legt sich nieder und er isst und trinkt. Ist doch der Witz, oder? So, das sind einfach Menschen, die kein Rückgrat haben. Wenn wir das vierfache Ackerfeld angucken, die keine Wurzeln in sich haben. Und er geht absolut falsche Bündnisse ein. Er hat Bündnisse eingegangen und daran ist er letztendlich gestorben. Daran wurde er umgebracht. So, ich weiß, es sind schwierige Fakten, die man nicht gerne hört, die du auch wahrscheinlich sonst kaum hörst in den Gemeinden. In den wenigsten, ich glaube in Deutschland wurde es höchstens in 10 Gemeinden gepredigt, aber deswegen wollen wir das einfach verbreiten, damit das ein Ende hat. Und nochmal zum Schluss, das sind keine Anklagen, sondern sind biblische und beobachtete Tatsachen. So geht es zu. Und der Schutz vor der Einwirkung von Isabel und Ahab ist, ohne Kompromisse in den Ordnungen Gottes leben, die Gott gesetzt hat, besonders in der Ehe und der Familie. So, ich kann in der Gemeinde nichts, manche denken, in der Gemeinde geht es anders zu in der Familie. Leider leben viele so, ja, aber die Gemeinde ist die Summe der Familien. Ja, das ist ja nur ein Treffpunkt, die Gemeinde, oder? Von allen Ecken kommen sie, von überall, von den Bergen, Tälern und so, aus den Löchern raus, von den Höhen, dann trifft man sich und das ist die Gemeinde. Und das, was sie mitbringen, das ist die Gemeinde. Und darum ist es so wichtig, dass wir selbst für unsere Familie versorgen, für unser eigenes Leben sorgen, dass das aufhört. So, wir machen hier einen kurzen Schnitt, gehen dann kurze Pause, weil es einfach immens viel Material ist. Und Vater, ich bete darum, dass du uns überführst. Heiliger Geist, überführe du uns, wo wir in dem verhaftet sind. Wo wir unbewusst irgendetwas von dem ganzen Leben und somit oftmals Werkzeuge von Isabel und Ahab sind. Und danke, dass du Gnade gibst und Offenbarung gibst, dass wir davon befreit werden. Amen.